Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Building Identity. Wir sprechen über Corporate Architecture im weitesten Sinne. Und ich freue mich sehr, dass ich das heute tun darf mit Jutta Blocher, der Gründerin von Blocher & Partners, eines der Architekturbüros, die in diesem Bereich sehr versiert sind. Frau Blocher, herzlich willkommen und ich möchte Sie bitten, zur Einführung unseren Zuhörern doch mal ganz kurz sich selber auch noch mal ein bisschen vielleicht ausführlicher vorzustellen.
Gerne. Herr Gutzmann, guten Morgen. Schön, dass wir uns heute sprechen. Ich nehme die Chance gerne wahr, über mich, aber auch über unser Büro und unsere Projekte zu sprechen. Ich selbst habe mit meinem Mann 1988 unser gemeinsames Büro gegründet. Klein angefangen in unserer eigenen Dreizimmerwohnung. Und heute sind wir ein weltweit agierendes Büro, welches unter anderem einen Standort in Indien hat und Berlin, Stuttgart, München und Mannheim auf der Liste stehen hat. Und wir arbeiten mittlerweile mit 330 Mitarbeitern aus verschiedenen oder in verschiedenen Disziplinen und haben natürlich auch unseren Partnerkreis entsprechend erweitert. Und aber auch nicht nur den Partnerkreis, sondern auch die Disziplinen. Das heißt, wir sind ein, würde ich mal sagen, transdisziplinäres Büro, welches neben der klassischen Architektur schon immer die Innenarchitektur, dann die visuelle Kommunikation, aber auch Strategie und GP und aber Sustain mit anbietet.
Und eines Ihrer neuesten Projekte ist, darüber wollten wir auch sprechen, das Apply House, ein innerstädtisches Projekt. Vielleicht schildern Sie mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt.
Also das Apply House war ja quasi über Jahrzehnte hinweg Spielwarm Kurz in Stuttgart, eine echte Institution, welche im Prinzip von der Märkling-Eisenbahnabteilung bis hin zu den sprechenden Barbie-Puppen über Jahrzehnte alle Kinderherzen erfreut hat. Wurde dann vielleicht in 2000er Jahren kernsaniert und musste dann leider vor 4, 5 Jahren die Tore schließen aufgrund von, ja, weiß ja jeder, Spielwaren in der Innenstadt, es gab dann Toys R Us etc. Und also die Innenstadtlage war einfach für Spielwaren kurz nicht haltbar. In der Folge stand das Gebäude eine ganze Zeit lang leer, sicherlich auch aus Themen Mietpreisgestaltung. Mittlerweile ist das Gebäude auch in ein Family Office übergegangen. Das heißt also, mit der Übernahme gab es natürlich auch gewisse Mietpreisvorstellungen, sodass man doch einige Zeit gebraucht hat, bis man einen entsprechenden Mieter finden konnte. Umgekehrt hat die Familie Apply, welche in Stuttgart bislang auf mehreren Immobilien verbreitet war, das heißt also, die hatten die Mode und die Taschen im Königsbau, sie hatten den Schmuck und das Feinjewelry in der Bärengasse, sie hatten ihr Expertenzentrum am Marktplatz und die Familie Apply hat schon seit einiger Zeit den Wunsch geäußert oder für sich selber entschieden, dass sie eigentlich die ganzen Dinge unter einem Dach vereinen wollen. Und wie das dann aber so ist, muss man ja erstmal die geeignete Immobilie finden, die auf der einen Seite den preislichen Vorstellungen entspricht, aber auf der anderen Seite eben auch die Größe hergibt, um all das an einer Stelle zu unter einen Hut oder unter ein Dach zu bringen.
So. Und was ist jetzt der Clou Ihrer architektonischen Lösung?
Also zum einen ist die Aufgabe ja sehr vielschichtig. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite klassische Expertenbüros. Also das muss man sich auch vorstellen, wie kleine Einheiten, wo hochqualifizierte Gemologen oder sonstige Fachleute im Prinzip die Dinge schätzen, die man bringt, eher A, entweder zur Versteigerung oder B, auch zum Direktverkauf. Zum anderen gibt es eine Auktionssaal, wo tatsächlich mehrmals im Monat Auktionen stattfinden, also klassisch, wie man sich das vorstellt, so mit Karte heben und von 50 ist keine Ahnung, 100.000 Euro. Und zum Dritten gibt es einen, oder mehrere Sachen. Also es gibt ein Fine Jewelry, also ein richtiger Juwelier, wo teure Schmuckstücke entweder verarbeitet werden oder man auch quasi dort erwerben kann. Dann gibt es einen Schmuckfreiverkauf. Das heißt also, das ist im Prinzip ein bisschen wie ein Juweliersgeschäft. Also es gibt viele Vitrinen, wo viele Produkte ausgestellt sind, die aber eigentlich alle im Prinzip, es ist alles zweiter Hand und teilweise historisch. Also das sind Sachen, die sind 50 Jahre alt, das sind Sachen, die sind neu. Also es ist ganz unterschiedlich. Und es gibt aber auch Auktionsware. Das heißt also, es gibt manche Dinge werden angenommen, um sie in den Freiverkauf zu nehmen und andere, um sie in die Auktion zu nehmen. Das hat auch ein bisschen was mit dem Kunden zu tun, der entweder die Sicherheit möchte, der sagt, also ich möchte für dieses Teil, keine Ahnung, 1.000 Euro. Oder er sagt, nee, ich gehe das Risiko ein, vielleicht kommen am Ende auch 2.000 Euro raus. Allein diese Vielfalt der unterschiedlichen Assetklassen in einer Fläche zu vereinen, das war die große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist, glaube ich, das Gebäude an sich. Das Nachkriegsgebäude, welches schon auch viele Probleme der Nachkriegsgebäude hat, also niedere Deckenhöhlen, keine vernünftige Technikebene, verwinkelt teilweise. Und damit umzugehen, das war die nächste Herausforderung. Aber gut, das ist im Altbau immer so, dass man sich mit den Gegebenheiten eben auseinandersetzen darf. Mhm.
Bauen im Bestand ist ja das große Thema oder ein großes Thema. Gab es hier auch die Alternativüberlegung, vielleicht doch einen Neubau zu realisieren?
Das Gebäude gehört ja Applys nicht. Das Gebäude gehört ja, wie gesagt, in einem Family Office. Und also die Familie Apply wollte mieten, die wollten jetzt nicht abreißen und neu bauen. Es ist ja auch noch mal eine ganz andere Größenordnung. Also an so einer Stelle, das Gebäude geht ja auch bis zum Marktplatz. Also es ist ja, also es stand nicht zur Diskussion.
Mhm. Aber so ganz grundsätzlich, für Sie als jemand, der viel, sagen wir mal, Markenräume inszeniert, wo es ja in gewisser Hinsicht leichter wäre, auf Neubau zu setzen, wenn wir jetzt mal ein bisschen von diesem Projekt wegkommen. In dem Bereich aber doch auch auf bauenden Bestand zu setzen, ist das eher schwierig oder bietet das sozusagen der Bestand an der Stelle vielleicht auch Chancen,
also
Identitäten zu schaffen?
Also ich bin tatsächlich ein ganz, ganz großer Freund von von einem Gebäude ein neues Leben einhauchen, also das heißt von Revitalisierungsprojekten. Und ich finde schon, es gibt einzigartige Beispiele für Revitalisierung. Also auch in unserem Büro haben wir zum Beispiel das MLU realisiert, was ja auch eine Revitalisierung ist. Es war ja ursprünglich ein städtisches Office-Gebäude mit Handel im Erdgeschoss.
Wo ist das? Müssten Sie kurz erläutern.
MLU steht in Stuttgart. Es ist ein Hotel mit Gastronomie und Bar. Es ist ein Boutique-Hotel, welches quasi vor 4-5 Jahren eröffnet worden ist. Und die Herausforderung besteht natürlich schon darin, dass es nicht wie im klassischen Hotel irgendwie 100 gleiche Zimmer gibt, sondern es gibt vielleicht 30 gleiche und 80 unterschiedliche, weil eben die Revitalisierung jetzt nicht darauf ausgerichtet war, dass die Stützen genau da stehen, wo ein Hotel Axmas sich halt normalerweise befindet. Aber das hat natürlich auch den Charme, dass man tatsächlich mit unterschiedlichen Maßstäben da dran gehen muss. Und wir hatten da einen Bauherrn, die Familie Bräutigam, die selber mit ganz viel Liebe zum Detail sich auch mit diesem Altbau auseinandergesetzt haben. Also es heißt ein ganz klares Votum für Revitalisierung von meiner Seite. Und davon abgesehen, dass es eine gestalterische Herausforderung ist und speziell vielleicht bei uns, wo wir auch mit sehr viel Innenarchitektur arbeiten, vielleicht noch mal mehr gesetzt ist wie ein Büro, das schwerpunktmäßig Hochbau bearbeitet, muss man ja schon ganz klar sehen. Also wenn ich in Deutschland heute ein Gebäude abreiße, dann darf ich ja meistens weniger draufbauen als zuvor. Das ist in Asien ja ganz anders. Also wenn man solche Städte anguckt wie Singapur, werden da ja alle paar Jahre mehr oder weniger alle Gebäude abgerissen, weil ich jetzt nochmal 5 Stockwerke höher bauen darf. Und bei uns in Deutschland oder auch in Europa ist es ja eher so, dass wenn ich neu baue, dass ich weniger Fläche realisieren darf. Und dann in vielen Bereichen hat es ja mittlerweile auch was mit Förderbarkeiten zu tun. Also das
ja, ja, ja. Aber ich finde es interessant, dass Sie gerade ein Hotel ansprachen, weil im Hotelbereich insgesamt, glaube ich, schon auch der Trend dahin geht, nicht irgendwo schlafen zu wollen, sondern und auch nicht nur luxuriös, sondern schon auch den Ort, an den man reist, einfach kennenzulernen. Und da ist dann ja wieder sozusagen der Bestand eine Chance, weil damit lerne ich ja den Ort besser kennen, kriege ich ein bisschen was von seiner Aura mit.
Also das entspricht auch meinen Reisevarianten, dass ich viel lieber in ein authentisches Boutique-Hotel gehe, wie in ein 4-Sterne-Plus- oder 5-Sterne-Hotel. Aber ich glaube, das trifft jetzt vielleicht nicht 100% der Reisenden. Also alle, die Businessreisen unterwegs sind, die wollen einfach eine gewisse Verlässlichkeit. Und deswegen, glaube ich, haben diese Motel One und all diese Hotels ja auch tatsächlich einen großen Aufwind, weil man weiß, auf was man sich einlässt. Und wenn man viel unterwegs ist, kommt einem das ja auch entgegen. Aber klar, also alle, die mit gestalterischem Anspruch unterwegs sind, die würden ein authentisches Boutique-Hotel immer einem 5-Sterne-Hotel mit Swimmingpool und was weiß ich was, Gym und so weiter vorziehen.
Richtig. Und selbst Motel One setzt ja bei neuen Projekten inzwischen auch auf den Genius Loki und versucht, den irgendwie aufzufangen.
Ja.
Thema Corporate Architecture insgesamt. Ich glaube, es gibt wenige Architekturbüros, die von sich sagen können, sie haben da wirklich eine Spezialität. Bei Bloch & Partners würde man das schon sagen. Haben Sie da auch, sagen wir mal, methodisches Vorgehen, eine Art, wie Sie sich solchen Projekten nähern, die einfach die Aufgabe haben, ja, einem Unternehmen und seinen Werten Orte zu schaffen?
Also vielfach hängt es ja am Bauherrn. Also wir begleiten jetzt zum Beispiel Hugo Boss ja nicht, also über ganz viele unterschiedliche Bauprojekte. Also wir arbeiten quasi an den Shop-Konzepten. Wir arbeiten am neuen Office-Gebäude. Wir haben ein Hotel für Hugo Boss entwickelt. Wir haben das Mitarbeiterrestaurant umgestaltet. Und ich glaube, wenn man so umfänglich einen Kunden betreuen darf, dann versteht man das Unternehmen also aus allen Facetten und kann natürlich auch viel zielgerichteter in den einzelnen Aufgaben im Prinzip auf die Marke einzahlen. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch bei Holi, bei der Outlet City, für die durften wir das Moxie-Hotel für die machen. Wir haben das Welcome Center gemacht. Wir haben ganz viele Gebäude gemacht, wo später Marken wie Prada, Gucci etc. eingezogen sind. Aber wir haben auch deren Office gemacht. Und ich glaube, es gehört schon auf jeden Fall dazu, dass man die Marke umfänglich versteht, weil man eben auch an unterschiedlichen Punkten anknüpfen kann.
Beschäftigen Sie als Blocher Partners nur in Anführungszeichen Architekten oder auch Leute, die mehr von dieser Markendenke her kommen, vielleicht BWL studiert haben oder sowas?
Also wir beschäftigen nicht nur Architekten und Innenarchitekten. Wir haben insgesamt 30 unterschiedliche Disziplinen bei uns im Büro und natürlich haben wir auch Markenspezialisten. Wir haben von der Brandentwicklung auf der einen Seite dieses Logo-Thema etc., also dieses ganze visuelle Kommunikationsthema, aber wir haben auch Spezialisten, die im Prinzip sich mit dem Markenwert auseinandersetzen. Und was wir seit ein paar Jahren ganz intensiv machen, dass wir gerne eine Strategiephase Projekt vorausschicken, um tatsächlich auch mal aus unterschiedlichen Bereichen, also vom CEO über den Marketing-Spezialist, aber auch bis hin zu, ich sag mal, dem Betriebsrat oder also dass man quasi am Anfang alle unter einen Hut bringt, um tatsächlich auch den Markenkern oder die eigene DNA rauszukitzeln und um vor allem auch in der ersten Phase es zu schaffen, dass am Ende alle das gleiche Verständnis haben für die Aufgabe und für die DNA, die auch umgesetzt werden soll.
Und Ihre Kunden sind für diesen, das ist ja wie so eine Strategieberatung fast, die sind dafür auch offen, dass sie das von Ihnen bekommen.
Nicht alle, also wir beziehen das eigentlich rein auf unsere Bauaufgaben. Also nicht nur, wir machen tatsächlich auch Change-Prozesse im Bereich, wenn zum Beispiel eine Firma umzieht und die Mitarbeiter im Prinzip auf den Weg der Office-Platz-Transformation mitgenommen werden müssen. Solche Sachen machen wir auch. Also quasi mehr Sachen, die aus dem HR eigentlich kommen würden, aber grundsätzlich eigentlich immer in Verbindung mit einer Bauaufgabe. Also wir würden jetzt nicht Sie coachen wegen, keine Ahnung, aber alles, was mit Bauaufgaben zusammenhängt, da machen wir das sehr gern, den Strategieprozess vorausgeschickt. Und immer mehr Kunden nehmen das eigentlich an, weil das Problem ja ganz oft ist, also man sagt jetzt, keine Ahnung, Bauaufgabe, ich brauche ein Office-Gebäude für 500 Mitarbeiter. Und der eine denkt, okay, wir haben jetzt lauter Einzelbüros gehabt, ja, natürlich kriegen wir wieder lauter Einzelbüros. Der nächste denkt, oh nee, New Work, also wir haben nur noch ganz wenige Einzelbüros und ganz viele Transformationsplätze etc. Und wenn man am Anfang im Prinzip einmal den Weg gegangen ist, dass alle wissen, von was sie eigentlich reden und man gegebenenfalls auch schon in der Phase die gegenseitigen Vorstellungen abgleicht und nicht die Vorstellungen dann abgleicht, wenn schon mal 6 Wochen lang 3 Architekten dran geplant haben, dann ist das für alle ehrlich gesagt hilfreich. Und zum Beispiel gerade im öffentlichen Bereich, also ich habe das vor einer Weile gelesen, Karlsruhe kriegt, glaube ich, ein neues Theater. Und dann hieß es, also es gibt auf keinen Fall eine Kostenüberschreitung, weil wir auch nicht ändern werden. Also wir haben ein festgesetztes Briefing und dieses Briefing ist gut ausgearbeitet und an dem Briefing werden wir uns zu 100% halten. Und wenn dem dann so wäre, dann ist es tatsächlich ein erster Anfang für Effizienzsteigerung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, um von Anfang an im Prinzip nicht in die Kostenfalle zu tappen.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass Sie diese Schnittstelle zwischen auch ja Kommunikation und Architektur ansprechen. Ich mache dazu gerade eine Studie über dieses Center for Corporate Architecture an der Qualiger Hochschule mit Kommunikationschefs, wo ich so frage, ob die eigentlich in den Prozess der Corporate Architecture involviert sind. Und da wird wohl rauskommen, zumindest noch nicht so strategisch, wie das der Fall sein sollte. Das geht ja genau in die Richtung, was Sie sagen. Was ich aber, wenn man sich jetzt mal Deutschland anschaut, doch interessant finde, ist oder auch vielleicht problematisch, dass unsere Corporate Architecture en gros doch eine gewisse Nüchternheit mit sich bringt, jetzt verglichen auch mit anderen Ländern. Würden Sie das auch so sehen oder ist das vielleicht gar nicht so oder wäre es auch gar kein Problem, dass die Unternehmen sich bei uns vergleichsweise wenig trauen? Ist das auch Ihr Eindruck?
Also ich war letzte Woche bei Böhringer, in der Nähe von Mannheim, Und da finde ich jetzt sein Chemieunternehmen, da finde ich ehrlich gesagt, dass man das nicht sagen kann. Also die haben durchaus echt tolle Architektur. Und ich finde zum Beispiel auch Fissmann hat ganz tolle, eine ganz tolle Firmenvisitenkarte. Also ich glaube, man kann das so nicht sagen. Ich glaube, man kann vielleicht schon sagen, dass im Ausland mehr Wert auf Sichtbarkeit gelegt wird. Also gerade wenn ich Indien nehme, da haben wir ja verschiedene Coverall-Buildings gemacht. Also da war von Anfang an klar, das muss eine Ikone werden. Ich möchte an der Straße erkannt sein. Ich möchte quasi mit meinem Firmengebäude, also die Optik des Firmengebäudes, die ist meine Visitenkarte für mein ganzes Tun. Das ist vielleicht bei uns nicht so ausgeprägt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel unser eigenes Gebäude nehme, dann war das schon auch der Gedanke, also die Sichtbarkeit in der Stadt. Und tatsächlich hat es auch funktioniert. Also seit wir vor 12, 13 Jahren diesen Standort hier gegründet haben oder gebaut haben oder eingezogen sind, haben wir eine ganz andere Sichtbarkeit in der Stadt. Und ich bin, weiß ich, wie oft angesprochen worden, also auch zum Beispiel von Mitschülern von unserem Sohn, der gesagt hat, oh, ihr habt da toll gebaut. Also das ist schon, hat schon eine Sichtbarkeit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das in Deutschland nicht in dem Maße gibt.
Verstehe, ja. Vielleicht ist das auch so die Tendenz von uns Deutschen, dass ich das gesagt habe, immer uns so selber so ein bisschen kritisch zu sehen. Ich finde es interessant, Sie haben es gerade selber erwähnt, Sie sind in Indien aktiv. Also in China sind ja viele Architekturbüros aktiv, Vietnam auch einige, Indien, das ist jetzt, da sind Sie, glaube ich, fast alleine. Wie kam es dazu oder was ist da der Hintergrund?
Also wir haben schon sehr früh in Engine gearbeitet, eigentlich für den Retail-Bereich. Und wir haben schon seit den 2000er Jahren in Asien gebaut, also in Thailand, Malaysia, Philippinen, Indonesien. Und natürlich haben wir uns damals auch die Frage gestellt, warum, ob China oder Indien. Das war eigentlich eine Bauchentscheidung. Also die ist jetzt weder getroffen worden aufgrund von großen Marketingrecherchen etc., sondern das war mehr oder weniger eine Bauchentscheidung. Und wir haben uns ja auch tatsächlich dafür entschieden, ein indisches Büro zu eröffnen. Also wir sind eine Limited-Gesellschaft. Das heißt, wir sind nicht ein deutscher Ableger mit einer deutschen Firma, sondern tatsächlich eine indische Firma. Und ja, Indien ist eine Herausforderung, weil halt auch die ganzen Eigentumsstrukturen in Indien anders sind, wie das jetzt in China der Fall ist. Also in Indien gibt es ja noch dieses Thema Realteilung. Deswegen sind ja auch ganz viele Gebäude werden immer kleiner oder wurden immer kleiner. Und ich denke, Indien und China ist sicherlich die letzten Jahre viel, viel schneller gewachsen als Indien, sichtbar auch schneller gewachsen, also auch von der Entwicklung. Aber also wir sind zumindest im Moment echt total glücklich in Indien, haben einen wahnsinnigen Boom an Aufträge. Aber es war echt 15 Jahre härteste Aufbauarbeit. Also das war wirklich kein Spaziergang. Und es ist nicht so, dass man dort eher made in Germany quasi irgendwelche Vorschusslorbeeren hat, sondern also ich habe an anderer Stelle mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, das Arbeiten mit Indien ist das Allerkomplizierteste, was man sich vorstellen kann. Nevertheless, also wir haben Spaß dran gefunden und haben wirklich auch echt tolle, also wir machen dort gar keine Schwarzbrotprojekte, sondern eigentlich alle mit hohem Anspruch. Natürlich sind es oft Projekte, die man bei uns in Europa gar nie realisieren könnte. Also keine Ahnung, eine 2500 Quadratmeter Villa oder ein Pavillon, der nur dazu da ist, um Gäste zu begrüßen mit 500 Quadratmeter, ein eigenes Cricketfeld auf dem Grundstück etc. Das sind Dimensionen, die es bei uns natürlich so nicht gibt. Aber es sind tatsächlich sehr, sehr interessante Bauaufgaben. Und wir werden da schon vage. Also von uns möchte jetzt keiner so ein Maharaji-Palast, sondern die wissen schon auch, welche Architektur sie sich einkaufen, wenn sie sich mit uns im Prinzip arrangieren.
Verstehe. Ja, spannend. Wie oft sind Sie drüben?
Also ich bin gar nicht so oft drüben. Mein Mann ist eigentlich so gut wie jeden Monat dort. Jeweils. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist kein Spaziergang, so wo man denkt, naja, komm ich mal, wink. Nee, also ist schon echt Präsenz gefordert.
Ja. Letzte Frage, Frau Blocher. Im Bereich Corporate Architecture, was ist Ihr Lieblingsgebäude?
Also ich bin da jetzt ehrlich gesagt ganz eigen. Mein Lieblingsgebäude ist unser eigenes Gebäude, weil man dort auch alles das umsetzen konnte, was man sich selber vorgestellt hat. Und auch dieses Thema Nachhaltigkeit hat ja damals eine ganz große Rolle für uns gespielt. Also wir waren ja damals schon Platin-zertifiziert, eines der ersten Office-Gebäudes überhaupt. Und es steckt auch echt viel Hirnschmalz in dem Gebäude. Also wir könnten das jetzt zum Beispiel umbauen in eine Privatklinik. Wir haben damals schon einen Bettenaufzug, also nicht gebaut, aber eingeplant, etc. pp. Und ich, ganz uneigennützen finde ich tatsächlich, dass unser eigenes Gebäude unsere Identität und unsere DNA ganz gut nach außen spiegelt.
Na gut, also ein Reisetipp für Stuttgart-Reisende. Frau Blocher, ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. War spannend und wirklich, ja, schön. Herzlichen Dank.
Super.
Das war Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.